Detektor FM. Zurück zum Thema.
WhatsApp wird anders behandelt als die SMS. Für viele dürfte die SMS längst ein Fall für die Mottenkiste sein. Schließlich gibt es heutzutage ja WhatsApp, Telegram, Threema und andere Messenger. Für den Nutzer sind die Dienste praktisch, für die Sicherheitsbehörden aber problematisch. Sie dürfen nämlich nicht mitlesen, da bei den Messenger-Diensten die rechtliche Grundlage fehlt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière möchte Sicherheitsbehörden nun den Zugriff auf WhatsApp-Daten aber gewähren. Mit dieser Maßnahme will er Terroristen leichter ausfindig machen können. Da WhatsApp und Co. aber oft einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterliegen, gibt es nur eine Möglichkeit, sie abzufangen. Die Nachricht wird gelesen, bevor man sie abschickt. Über den Vorstoß des Bundesinnenministers spreche ich mit Christoph Gusi. Er ist Professor für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte in Bielefeld.
Hallo.
SMS und Telefonate und E-Mails unterliegen schon länger der Telekommunikationsüberwachung. Warum ist die Überwachung von Messenger-Diensten denn anders zu betrachten?
Die Überwachung von Messenger-Diensten hat ursprünglich ihre Besonderheiten darin, dass es hier eher um technische Fragestellungen geht. Anders ausgedrückt, es gelingt nicht einfach, das abzuzapfen, was dort übertragen wird. Man muss es vorher entschlüsseln und das ist wegen der Verschlüsselungstechniken nicht so einfach möglich. Hier brauchen wir also im Prinzip zweierlei, nämlich einerseits die Möglichkeit abzuzapfen und zum anderen die Möglichkeit, diese Entschlüsselung erst vorzunehmen. Und darum geht es jetzt.
Nun sagen Kritiker, diese Forderung vom Bundesinnenminister ist verfassungswidrig. Warum denn?
Sagen wir es zunächst einmal so, die Forderung ist verfassungsrechtlich noch nicht nach allen Seiten ausgelotet. Der Grund dafür liegt darin, dass das Vorgehen der Innenminister hier eine mögliche Tür aufstößt, über deren Öffnung oder Schließung noch nicht hinreichend nachgedacht worden ist. Die Minister wollen nämlich die Kommunikation nicht als Kommunikation erforschen, sondern wollen stattdessen die Überwachung direkt am Endgerät des Nutzers vornehmen. Anders ausgedrückt, eigentlich überwachen sie nicht so sehr den Kommunikationsvorgang, als vielmehr Tätigkeiten im Endgerät des Nutzers, im einzelnen Smartphone oder wo auch immer, wo diese Tätigkeiten vorbereitet werden, wo also die Informationen ankommen oder abgeschickt werden. Das ist ein erheblicher Unterschied.
Nun könnte man ja aber auch einfach das Grundgesetz theoretisch den neuen Ansprüchen der Sicherheitsmaßnahmen anpassen, oder?
Theoretisch ja. Rein praktisch ist hier natürlich zunächst die Schwierigkeit, dass dafür entsprechende Mehrheiten gefunden werden müssten, aber damit nicht allein genug. Das Bundesverfassungsgericht hat für diese Endgeräte einen besonderen Schutz angeordnet, und zwar aus folgendem Grund. Bei einer Kommunikation wird nur das überwacht, was der einzelne Mensch ohnehin Dritten mitteilen will. Das heißt im Klartext, wenn er es mitteilt, ist es eh nicht mehr so vertraulich, es ist nicht mehr allein seine Privatsphäre. Bei der Überwachung der Endgeräte ist das ein Stück anders. Hier werden ja nicht nur Kommunikationen überwacht, hier können grundsätzlich auch Bestände, Dateien und so weiter überwacht werden, die dort vorhanden sind, die allerdings allein der Nutzung durch den jeweiligen Inhaber zukommen. Hier wird also seine Privatsphäre unabhängig von Kommunikationsvorgängen betroffen. Das ist ein erheblicher Unterschied und dafür hat das Bundesverfassungsgericht erhebliche verfassungsrechtliche Schranken errichtet.
Nun ist dieses Thema trotzdem auf der Innenministerkonferenz gelandet, steht auf der Agenda. Was glauben Sie denn, muss ich zukünftig aufpassen, was ich in mein Handy tippe, denn meine Gedanken können mitgelesen werden?
Sagen wir es einmal so. Die Innenminister behaupten, dieses Risiko, dass also nicht nur Kommunikationen ausgeforscht werden, sondern auch der Bestand auf ihrem Smartphone, das wäre technisch gelöst. Es gäbe also technische Verfahren, mit denen hier Kommunikationen einerseits und sonstige Dateien auf ihrem Smartphone getrennt werden könnten. Kritiker bezweifeln das und sagen, es handele sich letztlich um ein und dieselbe technische Operation, ob also die Geräte das eine oder das andere abhören könnten, sei nicht ein für alle Mal programmiert, sondern könne man im Nachhinein auch ändern und im Übrigen sei es auch nicht ganz genau für Außenstehende erkennbar. Anders ausgedrückt, hier ist ein für Kontrollinstanzen, Gerichte und so weiter unerkennbarer Bereich, der ausschließlich durch technische Einstellungen geregelt wird und insoweit einer genauen Abgrenzung für das Recht nicht hinreichend zugänglich ist.
Nun wird diese Telekommunikationsüberwachung ja medial als Prävention vor schlimmen Straftaten dargestellt. Sie soll Terrorismus oder auch Kinderpornografie bekämpfen. Aber de facto werden die meisten Überwachungen im Fall von Betäubungsmitteldelikten angeordnet. Wieso ist das so und ist das nicht irgendwie paradox?
Zunächst einmal tatsächlich scheinbar paradox. Die Betäubungsmittelkriminalität ist eine etablierte Kriminalitätsform, hinsichtlich derer Voraussetzungen und Grenzen einer Telekommunikationsüberwachung seit langem geklärt sind. Das ist also sozusagen das Alltagsgeschäft der Kommunikationsüberwachung. Auch am Telefon wird überwiegend Betäubungsmittelkriminalität aufgeklärt. Aber natürlich ist es so, dass sich die Sicherheitsbehörden wünschen, dass sie auch Terrorismus und andere schwere Straftaten auf diese Weise abwehren könnten. Ob das möglich ist, darüber gibt es bislang relativ wenige Erkenntnisse. Überhaupt ist die Tagesordnung der Innenministerkonferenz diesmal in besonderer Weise davon geprägt, ältere Vorschläge zur Änderung des Polizeirechts jetzt erneut auf die Tagesordnung zu bringen und den alten Hut mit Terrorismusprävention und Kinderpornografie für neu zu verkaufen. An dieser Stelle also sind die Innenminister den Nachweis bislang schuldig, dass ihre alten Hüte auf die neuen Probleme passen.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde die Forderung nach neuen Mitteln zur Terrorabwehr gar nicht so gerechtfertigt sein. Geben die Innenminister da eigentlich nur dem Gefühl der Bevölkerung nach, dass die terroristische Bedrohungslage stark ansteigt, wo das faktisch gar nicht so ist?
Einerseits haben die Minister natürlich das dringende Gefühl, etwas tun zu müssen. Sie wollen sich gegenüber der terroristischen Herausforderung nicht hilflos zeigen. Auf der anderen Seite ist es so, dass in diesem Zusammenhang noch ein wenig die tauglichen Rezepte fehlen, wie man dies machen könnte und deshalb auf ältere Rezepte zurückgegriffen werden soll, um jedenfalls Handlungsfähigkeit öffentlich darzustellen. Das zeigt sich zum Beispiel auch an dem viel diskutierten Thema der Schleierfahndung, die angeblich in einigen Bundesländern fehlt und zur Terrorismusabwehr unbedingt erforderlich ist. Auch die ist bislang am ehesten zur Verhinderung eines illegalen Grenzübertritts oder des Rauschgifthandels eingesetzt worden, hat also mit dem Terrorismus eigentlich überhaupt nichts zu tun. Von daher hat man tatsächlich ein wenig den Eindruck, dass hier Symbolpolitik veranstaltet werden soll, Symbolpolitik zu Lasten der Freiheit und der Grundrechte. Ganz bewusst möchte ich sagen, auch eine gewisse Symbolpolitik ist wichtig. Der Staat muss Handlungsfähigkeit nicht nur haben, sondern symbolisieren. Problematisch wird das erst, wenn es auf Kosten der Grundrechte geht und der Erfolg, der damit erzielt werden soll, in den Sternen steht.
Die Innenminister greifen auf alte Rezepte zurück, um neue Probleme zu bewältigen. So in etwa lässt es sich zusammenfassen. Auf der Innenministerkonferenz, die heute startet, werden unter anderem Erweiterungen zur Telekommunikationsüberwachung besprochen. Wie das zu bewerten ist, habe ich mit Christoph Gusi besprochen. Er ist Professor für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte in Bielefeld. Vielen Dank, Herr Gusi.
Ich danke auch und bis zum nächsten Mal.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.